Kennt jemand von euch STCS oder alle nur so da?
Gut.
Ja. Also, Versionsverwaltungssysteme gibt es ja jetzt diverse, aber letztendlich das erste Versionsverwaltungssystem, was es gab, ist mal von einem gewissen Mark Rotchkind geschrieben worden, in einer Sprache, die mir auch nichts sagt, Snowball. Das ist aber irgendwie so eine String-Verarbeitungssprache wohl für den IBM 370. Hat ein binäres Dateiformat. Dann hat er das Ganze so um 1975 nochmal neu geschrieben in C, damit es auf einer PDP-11 oder Unix lief. Und dann hat er aber danach nicht mehr weitergearbeitet an diesem System, sondern andere Leute bei AT&T. Und am 18. Februar 1977 wurde auf allen AT&T-Rechnern dann STCS Version 4 installiert. Da sieht man schon, dass da wohl einiges passiert sein muss vorher. Und das, der Unterschied war, dass halt das Dateiformat plötzlich ein Text war. Das heißt also, wenn man nur Text eintut, dann kann man halt auch die History-Datei ganz normal lesen und mit dem Texteditor verarbeiten. Dann ist es so, dass von den BSD-Leuten, der Eric Elman, der ist ja vielleicht bekannt von Sendmail, hat er auch geschrieben, der hat also auch 1980 ein Programm STCS geschrieben. Das STCS war vorher nämlich ein Bündel von verschiedenen Programmen und dieses STCS-Programm war so ein Rapper, der das Ganze halt besser bedienbar machen sollte. Ansonsten ist nicht viel passiert. Also so 1988 hat Zang dafür gesorgt, dass auch binäre Dateien verwaltet werden können. 1999 haben sich mal alle Unix-Hersteller zusammengetan und haben das Dings sauber gemacht für das Jahr 2000. Zwischenzeitlich, so 95 rum, hat Sun also mal was rumgebastelt, dass STCS mit beliebig langen Zeilen klarkommt. Aber ansonsten ist wirklich nicht viel passiert. Das Konzept ist aber von Anfang an eigentlich sehr interessant gewesen. Das Einzige, dass es halt heute nicht mehr so ganz in der Form passt, weil es eine Versionsverwaltung von Einzeldateien darstellt. Und weil STCS halt zumindest bislang keine Projekt verwaltet. Andererseits ist aber halt alles mit Checksummen gesichert, sodass halt man sofort merkt, wenn da was schiefgegangen ist. Die Einzeldateien werden atomar geupdatet. Das heißt also, wenn irgendjemand eine neue Version eincheckt, dann gibt es halt auf dem Filesystem entweder die alte Komplettversion oder aber die neue Version. Es gibt zu keinem Zeitpunkt eine halb fertig geschriebene Datei. Dann gibt es, werden die verschiedenen Versionen, die da drin sind, verwaltet werden durch sogenannte Interleaf-Deltas. Sehr platzbar gespeichert, das werde ich nachher nochmal erklären, wie es genau aussieht. Das hat mit Deltas direkt eigentlich nichts zu tun, da sind einfach alle Versionen gleichzeitig in einer Datei drin. Und man kann sich die Zeilen rauspicken, die man braucht. Das Interessante durch dieses Dateiformat kann STCS etwas, was sonst kein anderes Versionsverwaltungssystem kann, nämlich dass ein Branch angelegt werden kann, ohne dass das da irgendwelche extra Aufwände im Code notwendig sind. Und man kann auch, wenn einfache Änderungen an einer Datei vorgenommen sind, die sich also nicht mit anderen Änderungen überlappen, dann kann man auch völlig ohne irgendwelche extra Aufwand einen Branch wieder in den Hauptzweig reinmischen. Das heißt also, irgendjemand hat zu einem Spezialzweck eine Weiterentwicklung gemacht. Es ist ganz einfach möglich, dann mit STCS vorauszusetzen, es gab keine überlappenden Änderungen, ohne irgendein Merge-Tool auch die Erweiterung des Branches im Hauptzweig nutzen zu können. Es hat von Anfang an vorgesehen, dass mehrere Nutzer das gleichzeitig Dateien editieren können. Es gibt Zugriffslisten, die entweder, wo man entweder Nutzer oder auch Gruppen drin verwalten kann und die Grundprogramme sind halt die, die wir jetzt haben. Hier meine Katze mal was geklaut. Also das Get-Programm ist das, was man am häufigsten braucht. Damit holt man sich halt eine Version aus dem History-File raus und kann sich dabei halt auch, wenn man nichts angibt, einfach nur Get-Dateiname, kriegt man die aktuelle Version, sonst muss man halt eine Versionsnummer angeben. Mit Delta kann man, nachdem man eine Datei editiert hat, die Änderungen in das History-File so einbauen, dass man später diese Änderungen auch mit auschecken kann. Admin ist das Administrationsprogramm, damit kann man halt initial mal History-Files anlegen oder Parameter ändern. Dann gibt es hier sowas, wenn man sich beim Tippen vom Versionskommentar geirrt hat, kann man halt mit CDC, Change Data Commentary, den Kommentar nachträglich ändern. Es gibt so ein Programm COM. Das Programm COM produziert als Output ein Shell-Skript und wenn man dieses Shell-Skript startet, dann kann man damit vorher bestimmte Bereiche beseitigen. Also wenn ich zum Beispiel feststelle, ich kann die Releases vor 1.9 nicht Open Source machen, dann kann ich damit meine Original SCCS-Files, die weiter in die zurückreichen, bearbeiten und kriege dann ein File, was mit der Version 1.9 anfängt und danach genauso weitergeht wie die anderen. Es gibt ein Help-Programm, das hat zwei Gründe. Einerseits in den 70er Jahren war Speicherplatz knapp, da haben die Leute keine richtig langen Hilfetexte in die Programme einbauen wollen. Andererseits kann das aber trotzdem mehr als heutige Unix-Programme, sonstige, weil zu jedem Fehler, der bei SCCS vorkommt, gibt es eine Fehlernummer, also zum Beispiel CM17. Und wenn man die dem Help-Programm übergibt, dann kommt da ein etwas längerer Block von Text raus mit Hilfe, was man eventuell machen könnte, um dem Fehler zu entgehen. Also das ist schon relativ komfortabel. Dann gibt es halt ein Programm PHS, wo man sich halt so die History ein bisschen angucken kann, die Delta-Kommentare ansehen kann, wenn was passiert ist. Es gibt ein Del-Programm, damit kann man ein Delta auch wieder beseitigen. Wenn man zum Beispiel feststellt, da habe ich aber Scheiße gebaut, dann kann man immer das letzte Delta komplett entsorgen, also so aufreifeln, als wenn man einen Pullover entfernt. Ne? Also so, und dann kann man danach wieder weiter strecken. Und dann gibt es halt so ein Programm SACT, Show Activity Reporter, also da kann man sehen, wer gerade was editiert. Muss man halt mal ein bisschen rumspielen, um damit auch klarzukommen. Es gibt ein Diff-Programm, mit dem man beliebige Diff-Unterschiede gegeneinander sich angucken kann. Es gibt ein Unget-Programm, mit dem man halt Sachen, die man mal angefangen hat zu editieren, verwerfen kann. Es gibt ein Val-Programm, damit kann man History-Dateien auf Defekte untersuchen. Da ist jetzt auch im letzten Jahr, habe ich da eine ganze Menge Erweiterungen reingemacht. Das merkt also jetzt zum Beispiel auch, wenn da irgendwie die Uhrzeit mal rückwärts gegangen ist, was ja vielleicht auch für manche Leute nicht so interessant ist. Dann ein Programm, was viele Leute wahrscheinlich schon mal gesehen haben in Unix, das Programm WAT, aber nicht unbedingt mit SCCS zusammen sehen, ist halt das WAT-Programm, weil SCCS baut typischerweise in die Programmfiles Keyworte ein, die man halt an diesem String erkennen kann. Und mit dem WAT und diese Texte sind normalerweise in den Binaries auch drin. Das WAT-Programm kann also auch in Binaries nach dem Kram suchen und kann dann die dahinterstehenden Texte ausgeben. Und damit kann man sich zum Beispiel auflisten lassen, aus welchen Versionen von welchen Files ein einzelnes Programm zusammenkombiniert ist.
Ja, dann haben wir das, wie gesagt, das ist von Eric Ellman, also dem Sendmail-Autor geschriebene
Frontend-Kommando, was halt noch ein paar schicke Sachen kann, zum Beispiel statt ein neues File ins SCCS einchecken mit Admin, da kommen die Leute normalerweise, wenn sie es nicht gelernt haben, finden sie es doof, mit Create kommt sofort jeder klar. Mit Diffs kann man die aktuell editierte Version gegen die davorgehende oder gegen die andere vergleichen. Bei SCCS sollte man vielleicht mal sagen, im Unterschied zu einigen modernen Systemen muss man immer vorher erst sagen, ich möchte diese Datei jetzt editieren. Ansonsten hat man nur eine Read-Only-Datei, in der die Schlüsselworte expandiert sind. Und wenn man Edit sagt, dann kriegt man diese Datei in einer Read-Write-Version ausgecheckt und die Schlüsselworte sind nicht expandiert. Ja. So, wie sieht so ein History-File aus? Weil letztendlich ist es so, diverse Eigenschaften von dem STCS-Programm basieren eigentlich auf dem Konzept, wie das History-Format aussieht. Auf der ersten Zeile von jedem History-File steht etwas. Ctrl-A, also alle Steuersequenzen, also alle Steuerfiles bei STCS fangen mit Ctrl-A an. Dann kommt ein H am Anfang, das ist die erste Zeile, und dann sind die fünf Ziffern von einer Checksumme. Und danach haben wir in der Datei drin eine Liste von Tabelleneinträgen, die immer für jede neue Version angelegt werden, also eine Statistikzeile, wo man sehen kann, welche Zeilen da eingefügt oder gelöscht worden sind. Dann halt eine Zeile, wo drin steht, wer was wann wie geändert hat. Dann diese Zeilen, die sind, da habe ich vorhin schon darauf hingewiesen, da kann man halt Anweisungen geben, wie man Branches wieder zurückmergen kann. Und dann gibt es eine lustige Sache, die moderne Systeme gar nicht mehr haben, die aber viele Firmen gerne hätten. STCS kann sogenannte MR-Nummern verwalten, Modification Request-Nummern. Damit, wenn man ein STCS-History-File darauf eingerichtet hat, dann braucht man, um eine Änderung an dem File vornehmen zu können, eine gültige MR-Nummer, die dann mit einem in dem Programm eingetragenen Programm, was dann aufgerufen wird zur Validierung, überprüft wird, ob das gültig ist. Ist das nicht gültig, dann darf man die Änderung nicht vornehmen. Also damit kann man in großen Projekten zum Beispiel sicherstellen, dass nur die Leute, die auch eine Projektfreigabe bekommen haben, Sachen zurückschicken können, obwohl sie normalerweise Schreibrecht haben. Und dann gibt es halt noch einen Delta-Kommentar mit beliebig viel Text. Danach, das hier wiederholt sich für jedes Delta, für jede Version einmal. Danach kommt eine Liste von Benutzernamen mit Zugriffsrechten, eine Liste von Flags, dann kann man noch so für jedes File ein verstecktes Beschreibungsfile drin haben. Danach kommt dieser Body, wo halt alle Zeilen einer Datei drinstehen. Ich habe mal hier ein Beispiel drin. Also so eine STCS-Datei fängt normalerweise immer mit sowas in der Art an. Also Ctrl-A, H, Checksumme. Dann haben wir hier ein Delta mit der Statistikzeile. Dann ist das hier diese Delta-Zeile, da steht halt drin. Version 1.2 ist 2007 am 27. Januar entstanden, 15.05 von Jörg. Und das ist halt aus der Seriennummer 1 die 2 entstanden. Hier ist der Kommentar, hier ist das Ende von dieser Delta-Beschreibung. Dann haben wir die Delta-Beschreibung hier, da sind 14 Zeilen eingefügt worden und das ist die Version 1.1. Hier ist das Ende von diesem Delta-Block. Dann fängt hier zwischen dem kleinen U und dem großen U könnte die Liste der Zugriff der Benutzernamen stehen. Das hier ist eine Flag, das heißt, das Ding ist nicht über-encoded. Zwischen dem kleinen und dem großen T könnte jetzt so ein beschreibender Text, der einmal pro File vorhanden sein kann, stehen. Und hier, das ist schon die erste Zeile von dem Hinterlief-Delta. Das Hinterlief-Delta habe ich mal hier ein Beispiel gemacht, damit man verstehen kann, wie das funktioniert. Hinten diese Seriennummern 0, 1, das ist die Seriennummer, die gehört zu diesem Delta, zu dieser Version 1.1. Das ist die Seriennummer 2, die gehört zu dem Delta 1.2 und ihre Vorgängernummer ist die Seriennummer 1. Und wenn ich jetzt hier angucke, das Zeugs, dann sehe ich hier Folgendes. Hier ist eine Anweisung, Ctrl-A-I heißt, hier fängt ein Insert an, der gehört zu Seriennummer 1. Dann kommt hier Text, das ist also tatsächlich Zeile 1, die nachher auch ausgegeben wird. Und wenn ich mir ganz am Ende mal angucke, hier steht Ende des Inserts, der dazu gehört. Und jetzt sind hier zwei Versionen drin, nämlich die erste Version, da sieht man halt Folgendes. In der ersten Version war Zeile 1 und Zeile A drin und in der Version 2 sieht man jetzt hier, ist eingefügt Ctrl A D 2, das heißt bei Seriennummer fängt hier eine Löschung an. Das heißt, in der Seriennummer 2 ist diese Zeile gelöscht, hier ist das Ende der Löschung und gleichzeitig wurde in Seriennummer 2 hier ein Insert gemacht, Zeile 2 eingefügt und hier ist das Ende des Inserts. Das heißt, so sieht das aus, wenn ich eine Datei habe, die in Version 1.1 Zeile 1 und Zeile A enthielt und in Version 2 Zeile 1 und Zeile 2. Das ist per Software unheimlich einfach zu verarbeiten und der Vorteil ist halt, dadurch, dass diese Nummern, diese Seriennummern eine ganz genaue Zuordnung zu den Zeilen haben, kann SCCS ohne Mehraufwand, weil es halt in den Datenstrukturen schon vorhanden ist, zu jeder Zeile sagen, wann, wer es zu welcher Release diese Zeile eingefügt hat. Das heißt also, wenn man Fehler sucht, kann man deswegen bei SCCS etwas machen, was andere Versionsverwaltungssysteme nur sehr, sehr aufwendig, nachträglich durch Nachbereitung der Daten produzieren können. Ja, was kann es noch?
Also Bazaar hat damit keine Probleme.
Wer?
Bazaar.
Gut, Bazaar kenne ich nicht. Es wird aber auch möglich wieder weiterentwickeln. Ne? Halt, ich habe mir mal die aktuellen Versionsverwaltungssysteme angeguckt und Bazaar ist da irgendwie nicht auf dem Radar entstanden.
Das ist das, was zwischendurch Bazaar eingeht. Bazaar ist der aktuelle.
Dann kann es sein, dass Bazaar auch Unix nicht kompiliert. Also das heißt, es ist kein wirklich gewarteter Code. Ich habe mir schon mal alle Versionsverwaltungssysteme, die auf Unix kompilieren, angeguckt. Und wie gesagt, also Bazaar gehört da wirklich nicht dazu. Das mag sein, dass es auf Linux läuft. Aber es läuft, das ist dann halt Code, der halt, wenn er auf anderen Betriebssystemen nicht läuft, dann ist es etwas, wo man bei der Benutzung abraten sollte. Weil,
ich widerspreche dir heftig, aber ich möchte den Vortrag nicht kaputt machen, darum verschiebe ich das lieber darauf nachher.
Ja. Ja, was sind die Vorteile von diesem History-Format? Erstens ist es einfach zu parsieren, es geht mit sehr, sehr wenig Rechenaufwand. Das ist zum Beispiel auch schneller zu parsieren als RCS-Code. Es ist eine Checksumme drin, die versehentlicher Beschädigung schützt. Diese Interleave-Deltas geben schnellen Zugriff auf beliebige Versionen. Also um es genau zu sagen, jede beliebige Version kann in exakt der gleichen Zeit aus dem System rausgeholt werden. Und wenn ich einen annotierten Text, was ich eben schon mal erwähnt habe, haben möchte, wo ich halt Autorzeitversion für jede Zeile haben will, dann ist das in den Datenstrukturen vorhanden und muss nicht erst aufwendig berechnet werden. Bei Git zum Beispiel, was heutzutage sehr viele Leute benutzen, das ist zum Beispiel so ein System, wo diese Informationen sehr, sehr aufwendig berechnet werden müssen. Und da gibt es so zum Beispiel, wie das BitGit bei SCCS von Larry McVoy, so ein GUI-Tool, wo er einen Schieberegler unten hat, wo man praktisch die Zeit verschieben kann und dann in dem Fenster sehen kann, diesen annotierten Text. Und er schafft, hat er mir geschrieben per Mail, mal 100 Neudarstellungen pro Sekunde. Ich habe mal einen Test mit SCCS gemacht, dem Original SCCS, mit meiner verbesserten Geschwindigkeit, verbesserten Version. Und ich würde sogar mit Original SCCS 1000 Darstellungen pro Sekunde schaffen, wenn der Text, also wenn das Source-File kleiner als 40k ist und wenn das weniger als so etwa 200 Deltas sind. Das ist aber für normale Editierungen üblich. Und was ich jetzt schon versucht habe zu erklären, dadurch, dass halt diese Zeilen also in dieser verschränkten Version drin sind, kann man halt, wenn keine Überlappung von solchen verschiedenen Edits vorliegen, so ein Branch ohne zusätzlichen Aufwand einfach reinmergen, indem man einfach sagt, diese Seriennummern, die zu einem Branch gehören, die sollen halt in den Hauptzweig auch mit übernommen werden. Es gibt seit 25 Jahren auch niemanden, der über Datenverlust berichtet hat, weil er SCCS benutzt hat. Weitere Vorteile SCCS ist im POSIX-Standard. Das Programm Make kennt SCCS und kann zum Beispiel auch automatisch Files auschecken. Das heißt, also, wenn ich gar nichts da habe, kann SCCS mit den in SCCS per Default eingebauten Regeln wissen, dass es diese Files aus dem SCCS holen muss. Und das ist auch ein wichtiger Punkt für mich gewesen, dass sich das halt tatsächlich für mich lohnte, auch weiter daran zu arbeiten. Es gibt bereits ein Web-GUI, OpenGrok, die auch SCCS versteht. Ich habe mal diverse Geschwindigkeitsmessungen gemacht und festgestellt, dass dieser SCCS so typischerweise etwa 5-mal schneller als andere Systeme ist. Da kommt später noch ein bisschen was dazu. So, grundlegende Nutzung vom SCCS ist einfach genau wie bei anderen Systemen auch einfach, obwohl es halt Leute lustigerweise gibt, die sagen, SCCS sei schwer zu verwenden. Man nimmt einfach seinen Lieblingseditor, erzeugt eine Datei, kann dann mit SCCS Create File Namen dieses File in die Kontrolle von SCCS holen. Und damit wird halt auch die aktuelle Version, die ich da gerade erzeugt habe, als Version 1.1 abgespeichert. Wenn ich dann SCCS Edit File Name sage, bekomme ich eine editierbare Version. Den editiere ich wieder, dann kann ich mir mit SCCS Livs File Name angucken, wie die Änderungen der aktuellen editierten Version zu der letzten Version in der History sind. Und dann sage ich normalerweise SCCS Delta File Name, dann fragt es mich nach einem Delta-Kommentar, den tippe ich ein und dann baut es das ein. Wenn es irgendeinen Fehler gibt, gibt es halt SCCS als Übersichtshilfe und also auch für einzelne Fehler, wie ich ja schon gesagt habe, diverse Fehlerbeschreibungen. So, was gibt es ansonsten in Entwicklung? Also, 1982 hat Walter Tichy, der ist, glaube ich, der hat mal studiert in den USA, der ist im Augenblick, glaube ich, Professor an der Uni Karlsruhe, RCS gebaut. Das ist im Prinzip im Wesentlichen ein SCCS-Nachbau. Allerdings hat er da keine Checksummen drin und daher konnte er damals ein bisschen schneller sein. Das Lustige ist, er hat eine Doktorarbeit darüber geschrieben, über RCS, und hat also Messungen gemacht, wo er also den Durchbruch in der Geschwindigkeit bei 20% Geschwindigkeitssteigerung gesehen hat. Und übrigens hat er das Ganze an 9 Releases getestet. Also er hat in seinem Testfall nur die Versionen 1.1 bis 1.9 drin. Wie man damit irgendwas Sinnvolles messen kann, ist mir zweifelhaft. Ja. Und der RCS hat aber im Gegensatz zu SCCS nicht alle Versionen, also alle Zeilen parallel drin, sondern da ist die letzte editierte Version in Klartext drin und dahinter befinden sich Edit-Skripte, also so ED-Skripte, mit denen man immer die Version davor daraus erzeugen kann. Das heißt also, wenn man ältere Versionen haben will, muss es erst die letzte Version auschecken und dann der Reihe nach diese ganzen ED-Skripte ausführen, was also heißt, wenn man ältere Versionen haben muss, dass es noch viel länger dauert, als die neueste Version auszumachen. Außerdem ist das Dateiformat, auch wenn jetzt zu pausieren, insgesamt gibt es komischerweise keine Vorteile zur SCCS. Trotzdem haben es eine Zeit lang sehr viele Leute benutzt.
Was ist sonst noch interessant? Also das erste wirklich interessante Neuerung war 1986, das war NSE von Sun. NSE steht für Network Software Engineering. Das war ein Frontend zur SCCS. Der hat aber ein eigenes Filesystem gebraucht. War das erste System, was ganze Projekte verarbeiten konnte und nicht nur Einzelfiles. Das ist aber nach kurzer Zeit wieder gecancelt worden, weil das ist für SunOS 4, also das kam in SunOS 3 raus, bei SunOS 4 gab es das auch noch, SunOS 5 wurde dieses Filesystem nicht mehr portiert und als dann die Firmen HP, IBM, AT&T und wie heißt die Firma, die die GUI erfunden hat? Xerox gemeinsam das CDE entwickeln wollten, haben sie sich entschieden, das Ganze über ein NFS-gemountetes Filesystem in Kalifornien zu machen. Und da hat Sun ursprünglich NSE vorgeschlagen und dann haben die anderen gesagt, die hatten Vogel, dafür müssten wir in unser Betriebssystem ein Filesystem einbauen, was es nur bei euch gibt. Und daraufhin wurde für diese gemeinsame Arbeit des Programms Teamware entwickelt, was also auch ein anderer SCCS-Frontend ist und auch projektorientiert ist, aber was
auf leicht portierbar ist. Kurz davor, bevor es TeamViewer gab, ist CVS entstanden als Nachfolger von RCS. Die ursprünglichen Versionen waren aber nur Shell-Skripte, die auf RCS aufgesetzt haben. Und in den Shell-Skripten wurde diese Projektorientierung, also dass man mehrere Dateien als ganzes Projekt sehen kann, gebaut. Und 1997 kam dann das erste wirklich moderne System, was also projektorientiert ist, raus. Das ist BitKeeper SSS von Larry McVoy. Larry McVoy war übrigens einer der Leute, die 1990 TeamViewer gebaut haben bei Sun. Der hat dann gekündigt und hat die Firma BitKeeper gegründet und hat das BitKeeper SCCS von Grund auf neu implementiert, weil damals ja der SCCS Source Code noch nicht frei war. Ja, wie gesagt, hier mal die Liste der projektorientierten Systeme. Das erste war, wie gesagt, NSE. CVS gibt es ja eigentlich immer noch, das ist, wobei es inzwischen halt nicht mehr auf Basis von RCS funktioniert, sondern eine Neuimplementierung ist und nur noch das RCS-File-Format verwendet. Dann kam 1990 TeamViewer, 1997 BitKeeper, dann kam 2004 diese Subversion. Das ist im Prinzip mal entstanden als Nachfolger zu CVS. Und dann kam 2005 ja die Überwerfung der Linux-Leute mit Larry McVoy, der 1997 und 98 über sein BitKeeper SCCS Open Source hatte, allerdings unter einer Lizenz, ihr dürft es nehmen, ihr dürft es kompilieren, ihr dürft es auch benutzen, und wenn ich ein halbes Jahr lang nichts gemacht habe, dann wird es GPL. Linux hat dann Anfang so um 2000 rum BitKeeper verwendet, allerdings lustigerweise der Hintergrund, warum BitKeeper verwendet worden ist, ist der, Linux war davor überhaupt nicht in einer Versionsverwaltung drin und BitKeeper SCCS war die einzige Versionsverwaltung, bei der man sowas nachträglich emulieren konnte, indem man einfach zwei von den TAR-Files ausgepackt hat und ihm gesagt hat, mach daraus mal eine neue Release. Ja, als dann halt diese Verwerfung kam mit Larry McVoy, sind also Git und Mercurial 2005 entstanden beide. Interessant ist halt, dass diese neuen Systeme alle auf Ideen aufbauen, die das BitKeeper SCCS eingeführt hat. Und BitKeeper SCCS basiert letztendlich auf den Ideen von TeamViewer. So, warum ist SCCS trotzdem nicht dominierend? Ja, es ist Open Source. 1985 war sowohl SCCS auch RCS Source. Man musste also $1000 zahlen, um RCS zu bekommen. Es gab einige Leute, die haben es trotzdem gemacht. Allerdings, RCS ist 1990 Open Source geworden. Genau im richtigen Zeitpunkt, weil damit ist dann Folgendes passiert, dass die FreeBSD-Leute auf CVS umgestiegen. Und SCCS war zu dem Zeitpunkt noch Closed Source. Was ist danach passiert? Das hatte ich ja schon alles so gesagt. 2000 habe ich angefangen mit SCO zu verhandeln über die Freigabe von SCCS Source Code als Open Source. Das ist auch 2001 abgeschlossen worden. Und dann ist aber SCO von dieser Linux-Firma Caldera Linux gekauft worden und die hatten dann kein Interesse mehr an Open Source. Und dann wurde es abgebrochen, zwei Wochen bevor der Quellcode übergeben werden sollte. Dann habe ich mich mit den Sun-Leuten längere Zeit auseinandergesetzt und habe dann im Dezember 2006 erreicht, dass SCCS von Sun Open Source gemacht worden ist. Am 20. Dezember hat Sun den Code freigegeben, am 26. Dezember habe ich die erste Version rausgegeben als Open Source, die auch schon auf mehreren Betriebssystemen gelaufen ist. Und am 7. Januar hatte ich eine Version, die auf allen interessanten modernen Systemen läuft. Ja, ich habe dann also irgendwann jetzt hier Anfang dieses Jahres eine neue Version gehabt, die halt so ein Mittelding liefert, die kann so rekursiv über Bäume rüber, die arbeitet zwar immer noch auf einzelnen Dateien, aber man kann ja schon mal sagen, klapper doch mal den Baum ab. Und geplant ist, dass es halt im nächsten halben Jahr ein SCCS Version 6 geben wird. Also ich habe vielleicht noch mal eine Sache, also ich habe das erste 0.1 genannt, weil keiner wusste, ob es halt wirklich überall läuft.
Dann habe ich es 1.0 genannt und bis ich mir dann halt klar war, dass etwas, was nicht so ganz sicher war in dem Quellcode, halt tatsächlich ein Hinweis darauf war, dass die Version, die Sun freigegeben hatte, die Version 5.0 war. Und darum habe ich die Version, die dann die ersten größeren eigenen Erweiterungen hatte, 5.01 genannt. Im Augenblick gehen wir auf die Version 6.0 zu und die versucht, teilweise mit eigenen Ideen, teilweise mit Ideen, die aus dem Mitglied bei SCCS stammen, das Ganze halt projektfähig zu machen, und es wird also auch eine Netzwerkunterstützung reinkommen. Features in SCCS, also ich habe in der gegenüber dem Code, den ich von Sun bekommen habe, ist jetzt 4,7-fach weniger CPU-Zeitbedarf. Ich habe eine ganze Menge an der Unterstützung von Datumszahlen getan. Also das läuft jetzt erstmal, wenn eine 64-Bit-Version da ist, also bis zum Jahr 1999. Es gibt also auch in den Keyworten vierstellige Jahreszahlen. Rekursive Arbeiten, habe ich schon gesagt. Dann habe ich etwas eingebaut, was auch wichtig ist. Ich habe eine schnelle Massenübernahme von vielen Dateien ins SCCS eingebaut. Und da vielleicht mal einen Tipp, also der Solaris Basiscode besteht aus 46.000 Zeilen. Zum Vergleich, ein Linux-Kernel sind 1100 Zeilen, ja? Nee, 11.000 Zeilen, Entschuldigung. Und der Solaris sind also 46.000 Zeilen, also etwa viermal so viel, hat 500 Megabyte und ich brauche dafür 8 Sekunden. Wenn ich die gleiche Menge die gleichen Daten, das ist also gemessen auf einem Temp-File-System, also im Speicher, um die Auswirkungen des File-Systems nicht zu haben, wenn ich das gleich mit Git mache, dauert es 1 Minute und 40 Sekunden. So, wichtig ist vielleicht auch noch, es gibt dank den GNU-CSSC-Leuten etwa 1200 automatisierte Tests, mit denen man sämtliche Features von SCCS testen kann. Das heißt also, bevor ich eine neue Version rausgebe, kann ich also auch wirklich sämtliche Funktionalitäten darauf testen, ob sie noch funktionieren, um sicher zu sein, dass ich nicht durch Erweiterungen Bugs eingebaut habe. Was sind so weitere neuere Features? Das Problem ist, dieses Dateiformat hatte ja Steuerzeilen mit Controller anfangen. Damit war es nicht möglich, dass in einer Datei, die unter SCCS-Kontrolle war, und die als Textfile aufgefasst worden ist, Ctrl A am Anfang der Zeile war. Und weil das Ganze zeilenorientiert war, musste auch die letzte Zeile in einer Datei mit einem Zeilenende enden. Das ist aber nicht immer der Fall heutzutage mit den modernen Editoren. Der VI hat immer automatisch an jede Zeile hinten ein Newline reingemacht. Moderne Editoren machen das nicht immer. Und solche Files hätte man sonst als Binärdateien in SCCS abspeichern müssen. Die können dann in aktuellen Versionen schon auch als Textfiles abgespeichert werden. Es gibt neue Kommandos, also um Log-Files automatisch, so Changelogs zu produzieren. Es gibt ein Konversionstool, um RCS nach SCCS zu konvertieren. Es gibt ein Prüfprogramm, mit dem man testen kann, ist eine Datei als Textdatei darstellbar. Und es gibt etwas für die Leute, die sich nicht merken wollen, das ist die Idee von Larry McVoy, dass man halt Dateien editieren, zum Editieren als auschecken muss. Dieses Kommando SCCS Editor, was man sich als Shell-Alias so installieren kann, dass man glaubt, man ruft nur seinen Editor auf und das Ganze sorgt im Hintergrund, falls notwendig ist, für ein automatisches Auschecken. Was weiterkommen wird, ist, dass in der, wenn das Ganze jetzt in der nächsten Schritt, das wird also in vor ein, zwei Monaten kommen, das Ganze jetzt tatsächlich Projektbündel unterstützen kann, dann wird in der Top-Level-Directory eines Prozesses eine Directory.scccs angelegt werden. Das wird gemacht werden mit so einem Kommando scccs-init. Und damit wird dann scccs in den Projektmodus umgeschaltet. Warum ich dieses Umschalten brauche, ist ganz einfach. Scccs ist im POSIX-Standard drin und ich kann nicht so ohne weiteres jetzt Änderungen machen, dass es sich anders verhält, als im Standard drin steht, wenn ich weiterhin POSIX-konform bleiben will. Und der POSIX-Standard beschreibt halt nur eine Versionsverwaltung, die auf Einzeldateibasis funktioniert.
Ja, es gibt halt hier eine ganze Menge Kommandos kommen, die im Wesentlichen so ähnlich wie bei Mercurial aussehen, auch
um halt, es wird also auch Umbenennungen
beliebige unterstützen, was man schon CVS nicht richtig kann.
Und es wird auch etwas kommen, da weiß ich auch nicht, wann ich das schaffen will. Das ist eine Idee von Darren McGraw, die er 1990 implementiert hat. Und die Auslösung von dem Teamware-Programm war, der hat es nämlich geschafft, hat damals ein Programm Smoosh gebaut
und es hat zwei SCCS-History-Dateien genommen. Die mussten an einer Stelle mal einen gemeinsamen Vorgänger gehabt haben. Und dann hat er die zweite Datei so in die erste Datei eingebaut, dass die als Branch in der ersten History-Datei erschienen ist. Sodass man halt zwei Leute, die unabhängig voneinander weiterentwickelt haben, das nachher zusammenbauen konnten.
Ja, es wird Netzwerkunterstützung geben und es wird halt für die nicht-trivialen Konflikte, die halt überlappende Teile haben, natürlich auch ein Merge-Tool geben müssen. Zum Thema Skalierbarkeit habe ich noch ein paar interessante Messungen gemacht. Und zwar Open Solaris hatte in den 5 Jahren zwischen 2005 und 2010 13.000 Change-Set-Änderungen in ca. 46.000 Files sind die Anzahl der Files. Dabei wurden 168.000 Modifikationen an Dateien vorgenommen. Also 168.000 Dateiänderungen in diesen Changes. Das heißt also, es wurden 8,3 Changes pro Tag im Mittel verarbeitet und pro Changeset waren im Mittel 12,8 Dateien betroffen. Linux hat lustigerweise eine ähnliche Änderungsfrequenz wie da, aber nur 11.000 Files. Das heißt, bei Linux kann man sehen, dass es etwa viermal so viele Änderungen pro Zeiteinheit stattfinden bei der gleichen Menge Code. Interessant sind aber die beiden weiteren Dinge hier, die ich habe. Und zwar, das hier ist die Statistik für den Solaris Source Code von 1979 bis 2005. Da hatten sie 190.000 Change Sets, 465.000 modifizierte Dateien und da sieht man halt, dass im Mittel 21 Change Sets pro Tag passiert sind und 2,4 modifizierte Dateien pro Change Set im Mittel. Das heißt, wenn man die beiden Sachen miteinander multipliziert und die auch, stellt man aber wiederum fest, dass letztendlich pro Tag die gleiche Anzahl von Dateien editiert worden ist. Der Unterschied ist bloß, als die Leute noch nicht mit Mercurial gearbeitet haben, sondern mit SCCS, haben sie häufiger kleinere Änderungen eingeschickt, was eigentlich besser für die Versionsverwaltung ist. Das Lustige ist, BSD Unix hat in den 15 Jahren zwischen 1979 und 1995, so, also Ende 79 bis Mitte 95, 48.000 Chainsets, es besitzt 13.000 Files und da sieht man, dass diese Zahlen relativ ähnlich sind wie die Änderungszahlen, die wir bei Solaris hatten. Und das ist auch mit SCCS passiert. Also irgendwie habe ich den Eindruck, dass die Leute, die moderne Versionsverwaltungen verwenden, dazu tendieren, zu große Einheiten zurückzuchecken. So, das habe ich aber nur deswegen gemacht, um abzuschätzen, was brauche ich an einer Versionsverwaltung, damit die in der Lage ist, sehr lange Projekte auch am Leben zu halten. Und da habe ich gesagt, ich möchte halt ein Projekt 50 Jahre lang unterstützen, dann muss ich im Prinzip, wenn die Leute so wie früher gearbeitet haben, 350.000 Changesets aushalten. Und dazu habe ich also auch tatsächlich entsprechende Geschwindigkeitstests mit ganz, ganz vielen Deltas mit SCCS gemacht und habe da muss man halt auch sehen, man muss mit etwa 1000 Änderungen an der Datei, einer Einzeldatei rechnen, die am häufigsten sonst geändert worden ist bei allen. Aber wenn ich mir ansehe, was ich da gebaut habe, dann kann ich also abschätzen, dass mit den aktuellen Geschwindigkeiten ich das mit den heutigen Rechnern ein 50 Jahre lang laufendes Projekt immer noch in weniger als eine Sekunde im Chainset verarbeiten kann. Und ich denke, das ist akzeptabel. Gemessen habe ich halt noch was anderes, einchecken von den Open Solaris. Initial Git 1.40, hatte ich schon gesagt, da kommen 300 Megabyte raus. Wenn ich das mit SCCS mache, das ist jetzt ein bisschen komprimiert. Wenn ich das mit SCCS unkomprimiert mache, dann kriege ich 500 Megabyte in 8 Sekunden extrapoliert, wenn ich halt auch eine Kompression einfüge und noch zusätzlich die Verarbeitungszeit dazu rechne, die ich brauche, um die Versionen zu verwalten, dann werde ich es in 20 Sekunden schaffen und
dabei 120 Megabyte Repository rauskriegen. Das ist also sowohl was die Zeit als auch den Speicherplatz angeht, sehr interessant. Und zurzeit läuft ein Dauertest, eine SCCS-Datei, die erreicht demnächst 2 Millionen Deltas. Da wird also immer die Datei zum Editieren ausgecheckt, mit Delta eine Zeile rangehängt und wieder eingecheckt. Die Datei hat 300 Megabyte Platzbedarf. Wenn ich sie komprimieren würde, hätte sie 160 Megabyte Platzbedarf. Wenn ich das Gleiche mit Git machen würde, unter der Annahme, ich habe gemessen, Git komprimiert ja mit Zettel-4, da kann es dieses Date-Output in um den Faktor 10 komprimieren, dann würde Git für die gleichen 2 Millionen Deltas 15 Terabyte Platzenplatz brauchen. Das ist übrigens auch eine Sache, halt, wenn man 50 Jahre lang mit Git arbeiten würde, würde es bedeuten, dass bei dem Arbeiten Git extrem viele Dateien öffnen muss. Unter Umständen über 100.000 Dateien. Und das heißt also, Git wird, wenn es über längere Zeit benutzt wird, langsam werden, und zwar stärker langsam werden, als es SCCS tut. Ja, wie gesagt, also ich arbeite an SCCS. Ich suche aber auch Leute, die da mitmachen. Ich brauche Leute, die halt Lust und auch die Möglichkeit haben, mit ihren Kenntnissen eine GUI zu bauen, die auch helfen, Regressionstests zu schreiben und diverse Dinge zu machen, die ich hier aufgelistet habe. Wenn ihr jemanden kennt oder selbst jemanden seid, der Lust hat, meldet euch bitte bei mir. SCCS-Quellcode ist, kann man da laden. Die SCCS-Dokumentation befindet sich hier. Zum Beispiel hier auch von den Dingern. Hier habe ich ein bisschen weiterführende Literatur aufgeführt. Da gibt es zum Beispiel hier auch die Seite, wo man gucken kann, wo OpenGrok ist. Das, was ich vorhin erwähnt habe, diese Web-GUI, mit der man sich so eine History angucken kann. Dieser Vortrag habe ich noch nicht hinkopiert, der wird aber liegen auf dieser Adresse. Und das war's. Und ich habe 2 Minuten zu wenig gebraucht. Ja, Fragen?
Vielleicht mal eine Frage zu den Plänen. Also das Projekt, das ganze Projekt ist ja jetzt in Arbeit, ja?
Ja.
In Planung. Und eine Sache, die ich bei existierenden Provisionskontrollsystemen so in der Kombination nicht finde, ist, dass es einerseits ein Verteilnis ist, wo man Aufwärmcommits machen kann und sowas, und dass ich zwei Sachen machen kann, die mit Subversion gehen. Ich kann Verzeichnisse verwalten, also auch leere Verzeichnisse sind Objekte, man kann sie umbenennen und ähnliches. Und ich darf eine Datei kopieren, also aus einer Datei verwalten und zwei weitere Dateien machen, die auch verwaltet werden und die ihre Geschichte teilen. Das sind zwei Sachen, die gleichzeitig in anderen Systemen, aktuellen Systemen, nicht möglich sind.
Also, eine Directory wird auch in SCCS kein Objekt sein, weil es da in das Konzept einfach nicht reinpasst. Und ich weiß auch gar nicht, wie man das braucht.
Da kann man diskutieren, aber allein deswegen, dass die Frage aufkommt, ist.
Theoretisch, wenn jemand wirklich sehr gute Gründe hätte dafür, könnte man das einbauen. Weil ich plane halt auch einzubauen, dass man damit Symlinks verwalten kann. Was die meisten Versionsverwaltungssysteme nicht auch nicht kennen, aber das Verwalten von Symlinks, da sehe ich sofort ein, dass die Leute das brauchen. Weil ich habe selbst Projekte, wo Symlinks dann vorkommen und es wäre halt schön, wenn man die verwalten könnte. Bei der Directories bin ich mir nicht ganz so, ich gehe mal hier zurück, damit die Leute sich das abschreiben können, vielleicht in die Fotos
fahren wollen. Cookie von einer Datei?
Das ist eine Sache, die ich halt auch mit meiner jetzigen, ich arbeite ja seit 25 Jahren mit SCCS, alle meine Projekte werden mit SCCS verwaltet. Und ich habe tatsächlich auch schon in der zurzeit noch dateibasierten Versionen einzelne Dateien kopiert. Und daher werde ich auch was bauen, was mit diesem Arbeitskonzept später auf der Projektebene funktionieren wird. Was auf jeden Fall geht, also was ich jetzt die letzte Zeit, wo ich richtig viel Zeit reingesteckt habe, wo ich auch verstanden habe, dass sich Larry McVoy eine gute Idee ausgedacht hat, ist, dass man halt für jede Datei braucht man einen Pseudo-Random-Number, damit man nämlich in der Lage ist, diese Datei, wenn man sie löscht, irgendwo in eine Hilfsdirektory umzubenennen, und da muss ein eindeutiger Name entstehen. Und das wird durch so eine Zufallszahl garantiert. Ich habe da ein paar Tricks drin, dass die Zufallszahl auch sicherstellt, dass die nur einmal vorkommt, auch wenn mehrere Leute auf verschiedenen Rechnern gleichzeitig arbeiten. Wenn man das dann kann man es auch wieder zurückholen, man kann eine Datei damit also auch wunderbar anhand dieser Zufallszahl erkennen. Dadurch ist auch ein Rename möglich. Wie genau man so mit seiner Kopie arbeitet, habe ich noch keinen Gedanken mir gemacht, aber wenn wir als Diskussionspartner dafür herhalten möchten, weil du Ideen hast oder auch weißt, wie andere Leute das benutzen, in einem System, wo es geht, ich muss sagen, ich habe versucht, mit Subwork zu arbeiten, die Doku ist einfach Schrott. Ich weiß nicht, wie Leute schaffen, mit Subwork anzufangen, überhaupt zum Arbeiten zu kommen. Also ich wollte ja mit Subwork auch Tests machen, es ist mir nicht gelungen, einfach mit einem leeren Projekt aus dem Nichts heraus anzufangen, weil die Doku dafür nicht da ist. Was ich überall finde, ist so, da hat jemand ein Subversion, kopiert es mal rüber und macht dann weiter. Aber was ich nicht gefunden habe, ist eine funktionsfähige Beschreibung, ich habe noch gar nichts und will anfangen.
Und wenn es mal in
ich habe es gelesen, da steht es nicht drin. Es mag sein, dass jemand weiß.
Aber das
wird, wie gesagt, du kannst dich gerne bei mir melden. Mein Name ist Jörg Schilling, ich durfte nicht schwer finden, meine Mailadresse herauszufinden. Wenn du Ideen hast, wie man das mit den Kopien macht, ja, ich habe Interesse, sowas zu machen, habe aber noch kein Konzept dafür. Für die anderen Sachen habe ich alles bereits Konzepte, wie man es machen kann. Wenn da halt Leute aber auch bereit sind, diese Lust haben zu diskutieren, bin ich auch gerne bereit, das nochmal durchzudiskutieren. Vielleicht kommen ja bessere Ideen noch raus.
Da möchte ich nur eine kleine Warnung aussprechen, das wird diskutiert, weil soweit ist Bazaar nämlich auch dieses Dateienkopieren, ist das ein Feature, was mich stört, was in Bazaar nicht vorhanden ist. Und ja, vor langer Zeit wurde auch diesen Wunsch geäußert. Und seit dieser langen Zeit wird schon diskutiert, wie man das denn macht. Und die Leute wollen es dann auch richtig machen. Sie wollen dann auch Merges mit dieser Geschichte unterstützen, dass beide Teile gleichzeitig geändert werden und auch Beziehungen haben. Die machen das viel komplizierter, als es sein muss. Die wollen es ganz lösen oder gar nicht. Das Problem, glaube ich, ein bisschen vorwarnen. Also die Leute, die diese Kopien haben wollen, würde es einfach reichen, wenn sie die Geschichte verknüpft haben.
Also schreib mir mal eine Mail, was du überhaupt machen willst, also was du für ein Nutzungsprofil dir da vorstellst, damit ich überhaupt auch verstehe, was passieren könnte. Und dann kann man das auch mal diskutieren. Ich denke mal, um da jetzt in die Tiefe zu gehen, ist es der falsche Termin heute.
Das war ja mein Kommentar. Nicht zu sehr in die Tiefe gehen, am Anfang, wenn es auch bleibt.
Ja? Mit SCCS Create Dateiname wird, falls es noch nicht existiert, eine Directory groß SCCS angelegt. Dann wird in dieser Datei groß, in der Directory groß SCCS eine Datei S.Filename angelegt und dann wird da drin das Rahmenwerk, was ich vorhin erklärt habe, aufgebaut und für die Version 1.1 in der aktuelle Inhalt reingepackt. Mit SCCS Create passiert Folgendes. Diese Datei wird von dem SCCS Wrapper Programm danach umbenannt in Komma-Filename. Heutzutage weiß ich nicht, ob das noch notwendig wäre. Das Ganze stammt von 1980, wo die Filesysteme ständig fast zerschreddert haben. Und da wollten die Leute sich halt eine Methode ausdenken, die in so einer kritischen Situation auf keinen Fall die Datei verlieren kann. Aber vielleicht auch mal eine Sache, die interessant ist. Jetzt hatte ich gerade eine Idee, was ich fragen wollte, was Leute wissen wollten, das habe ich wieder vergessen. Vielleicht fällt mir noch mal ein. Die Datei, also es wird, wenn man SCCS Create Filename macht, dann hat man danach SCCS Directory, S.Filename in da drin. Man hat eine Read-Only-Variante der Datei in der aktuellen Directory statt Filename und man hat Komma-Filename, was das unbenannte Originalfile ist. Und dann kann man halt im Prinzip das Komma-Filename löschen und wenn man dann SCCS Edit Teilnahme sagt, dann hat man danach wieder eine editierbare Version in der aktuellen Directory. Man hat zusätzlich in der Directory SCCS eine Datei p.filename und da steht nämlich drin, du hast heute um die und die Zeit diese Datei zum Editieren ausgecheckt, um aus Version 1.1, 1.2 zu machen. Das ist nämlich auch wichtig, wenn nämlich mehrere Leute gleichzeitig an der Datei ändern wollen. Jetzt weiß ich jetzt auch wieder, was ich fragen wollte. Wie ist eure Idee? SCCS hat zurzeit diese History-Dateien in einer Directory groß SCCS, die immer in der passenden Directory ist, wo die Originaldateien auch sind. Ich habe jetzt, jetzt in den letzten Wochen eine Emulation für OpenEd geschrieben. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber damit wäre ich in der Lage, relativ leicht Dateien, einen Dateibaum in einer Paralleldirektory aufzumachen. Es wäre also durchaus damit machbar, dass diese eigentlichen SCCS-History-Files in der Version 6 nicht mehr in den Directories groß SCCS stehen, sondern dass es diese Directories gar nicht gäbe, sondern stattdessen in der Root Directory des Projektes, in der Directory.scCS, dann entsprechend ähnlicher Baum existiert, wo die Dateien dann versteckt sind. Was kommt mehr an? Sichtbare History-Dateien im normalen Arbeitsbaum oder versteckte? Also Git und Mercurial verstecken das ja, ne? In der Directory.hg oder .git. Ja, der Vorteil ist halt, dass es manche Leute halt auch irritiert, dass diese SCCS-Directories da sind. Und natürlich halt auch, wenn man es mal von Hand kopieren will, ist es viel einfacher. Man weiß halt alles, was in dieser versteckten Directory drin sind die eigentlichen Repository-Daten. Und alles, was da nicht drin ist, ist offensichtlich was ich löschen kann. Also vielleicht ist es ja doch sinnvoll, das zu machen. Das wäre jedenfalls mit relativ wenig Aufwand machbar. Weitere Fragen? Im Augenblick mich, also ich denke halt, ich bringe das halt auch in den Zustand, dass es Projekte verwalten kann statt Einzeldateien und dass es einen Netzwerksupport hat. Und dann wird sich zeigen halt, ob Leute das auch interessant finden. Und dann werden diese Leute, die das interessant finden, sicherlich auch, wenn sie gute Ideen haben, da was beisteuern wollen. Im Augenblick ist es so, dass es eher Leute sind zum Diskutieren, die hier gebraucht werden. Weil wenn da mehrere Leute jetzt dran arbeiten, wird es tendenziell wahrscheinlich länger dauern, als wenn es einer macht, der weiß, was er tut.
Zielplattformen?
Alle. Wobei halt ich allerdings sagen muss, wenn ich mir angucke, was für ein Schrott Microsoft liefert mit ihrer C-Compiler-Umgebung, dort nicht. Aber unter Zwick, also mit Zwick, wenn, ja. Ansonsten alle Plattformen. Es läuft auch jetzt auf praktisch allen Plattformen. Und auch der Regressionstest läuft uns auch auf Zyquin durch. Das heißt, es ist nicht nur so, dass es auf Zyquin kompilierbar ist, sondern es tut auch genau das, was es tun soll mit der Zyquin, inklusive Record-Locking, also File-Locking und sowas, was dazu gehört.
Zyquin ist keine Alternative. Warum nicht WinDB oder so, also wenn man schon den
MinGW hat halt auch seine Probleme. Das Hauptproblem ist, Hauptproblem an Microsoft ist, dass der, also bei MinGW auch, also bei Microsoft Compiler ist halt, dass ein Struktstat das nicht enthält, was nach POSIX zwingend vorgeschrieben ist, nämlich eine Einordnummer von einer Datei. Und die fehlt bei MinGW auch. Das ist das Problem. Es ist aber so, erstens wird eine Einordnummer für bestimmte Operationen benötigt, Punkt 1. Punkt 2, Microsoft hat eine Einordnummer, die ist bloß 64-Bit groß für jede Datei. Und Zyquin ist das, kann in ihrem Struktstat tatsächlich die Einordnummer, die original von Microsoft kommt, auch nach außen reichen und damit erst kann man bestimmte File-Operationen korrekt implementieren. Das ist das Problem. Also ich würde es ja gerne machen, Aber wie gesagt, MinGW ist da einfach zu rudimentär. Das sollte ja auch erstmal nur ein Problem, wo es hingehen soll.